In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunkkolleg, hören Sie heute den Essay Banner des Nihilismus, der Regenbogen im Wandel der Zeit. Autor ist der deutsch-iranische Publizist Parviz Amoghli. In seinem Vortrag untersucht er die Bedeutungs- und Rezeptionsgeschichte des Regenbogens und zeigt auf, wie er von einem Hoffnungszeichen zu einem Banner des Nihilismus wurde.
Anfang März 2024 gehen die Vorbereitungen der Berliner Polizei für die anstehende Fußball-Europameisterschaft in Deutschland in ihre Endphase. Da richtet sich die Polizeipräsidentin der Bundeshauptstadt, Barbara Slowik, mit zwei Weisungen an die Beamten. Die eine verbietet den Polizisten, ihre Dienstorte, Einsatzfahrzeuge oder Uniformen während der Fußball-EM mit den deutschen Farben Schwarz-Rot-Gold zu schmücken. Ausdrücklich erwünscht und von der Polizeiführung auch unterstützt, wird hingegen, das geht aus der zweiten Weisung hervor, das Zeigen der Regenbogenflagge. Slowik begründet die Ungleichbehandlung der beiden Fahnen damit, dass die Sicherheitskräfte des Staates zu politischer Neutralität verpflichtet sind. Die Deutschlandfahne verkörpert demnach einen politischen, wenn nicht gar ideologischen Standpunkt, während das Regenbogenbanner, nach Worten der Berliner Polizeipräsidentin, eine Polizei für alle repräsentiert. Ungeachtet der Tatsache, dass es sich genau umgekehrt verhält, führen uns Slowiks Weisungen und Einlassungen in das symbolische Herz des gerade in Deutschland, Europa und dem gesamten Westen ausgetragenen Kulturkampfes. Die einen sehen darin eine Konfrontation zwischen Universalismus und Partikularismus, die anderen zwischen Progressiven und Konservativen und wieder andere zwischen Anywheres und Somewheres. Aber ganz gleich, wie man den Konflikt benennt, im Zentrum der Auseinandersetzung befindet sich stets die Regenbogenfahne. An ihrer Symbolik entzünden sich die Gemüter. Sie ist damit ein, im wahrsten Sinne des Wortes, epochales Zeichen für die frühen 2020er Jahre. Grund genug also, den Regenbogen und seine Geschichte als Symbol und Sinnbild genauer in Augenschein zu nehmen. Dazu widmen wir uns zunächst den Anfängen der Regenbogeninterpretation in der Ur- und Frühgeschichte. Auffällig ist hierbei, dass die frühesten Kulturen und Gesellschaften weltweit und unabhängig voneinander ähnliche religiös-kultische Deutungen des Regenbogens entwickeln. Von Australien bis Skandinavien, von China bis Nordamerika wird er zum Zeichen für die Verbindung zwischen dem Menschen und dem Himmel bzw. den darin lebenden jeweiligen Gottheiten. Das Christentum macht da keine Ausnahme, obgleich die Lesart des Regenbogens zwischen Antike und früher Neuzeit so manche Veränderung und Wandlung durchläuft. Im April 1525 erlebt die religiöse Rezeption des himmlischen Farbenspiels seine erste wichtige Zäsur, als der radikale Reformator und Bauernführer Thomas Müntzer selbiges zum Zeichen seines sozialrevolutionären Kampfes gegen die Obrigkeit wählt. Es ist dies der erste Ausflug des Regenbogens in die politisch-ideologische Symbolik und er endet in einer Katastrophe. Etwas mehr als 100 Jahre später, mit dem Aufkommen der Aufklärung, kommt es dann zum wahrscheinlich tiefsten Einschnitt in der Geschichte der Regenbogenbetrachtung. Im 17. Jahrhundert revolutionieren Descartes und Newton mit ihren optischen Forschungen die Sichtweise auf den Spektralfarbenbogen. Von da an setzt ein Säkularisierungsprozess ein, der sich vor allem in der Kunst widerspiegelt. Entscheidend dafür ist Goethes Farbenlehre von 1810, in der er Farben mit sinnlich-sittlicher Bedeutung auflädt. Ein Vorgang, der bis heute nachwirkt, wie die Zuschreibungen an die einzelnen Streifen in der modernen Regenbogenfahne erkennen lassen. Damit sind wir abschließend bei der zeitgenössischen Regenbogen- und Pride-Flaggenfamilie angekommen und damit bei der zweiten Vereinnahmung des Himmelsbogens durch eine Ideologie. Doch diesmal geht es nicht wie bei Müntzer um ein Gemeinwesen, das sein Handeln einzig nach Gottes Regeln ausrichtet. Stattdessen soll das Paradies auf Erden geschaffen werden, in dem Grenzen und Regeln ideologischem Wunschdenken folgen. Der rationale Wahn ersetzt die Vernunft, was unter anderem die vielen verschiedenen Regenbogen- und Pride-Fahnen symbolisch zeigen. Sie verkörpern das genaue Gegenteil dessen, wofür der natürliche Regenbogen steht, das Wahre, Schöne und Gute. und sind daher keine Symbole für Zukunftsgewandtheit, Optimismus, Frieden, Freiheit oder Glück. Stattdessen sind sie Banner des Chaos, der Zerstörung und in letzter Konsequenz des Nihilismus. Doch beginnen wir von vorne. Physikalisch betrachtet ist der Regenbogen schnell erklärt. Zunächst einmal braucht es genügend Wassertropfen in der Atmosphäre sowie eine Sonne, die im Rücken des Beobachters steht. Sobald das Sonnenlicht auf einen Wassertropfen trifft, fächert es sich beim Übergang von dem einen Medium, Luft, in das andere Medium, Wasser, in seine unterschiedlichen Spektralfarben auf. Die kugelförmige Geometrie eines Tropfens sorgt dafür, dass die einfallenden Sonnenstrahlen an der gebogenen Rückseite reflektiert und bei ihrem Austritt an der Vorderseite erneut gebrochen werden. Da sich die Brechungswinkel der Spektralfarben unterscheiden, fällt deren Licht in leicht verschiedenen Richtungen zum Beobachter zurück. Dadurch entsteht die unabänderliche Farbabfolge von Rot über Orange, Gelb, Grün, Blau bis hin zu Indigo und Violett. Sollte es bei diesem Prozess noch zu einer weiteren, doppelten Reflexion der Sonnenstrahlen kommen, diesmal an der gegenüberliegenden Wand des Tropfens, entsteht ein zweiter Regenbogen, dessen Farben allerdings in umgekehrter Reihenfolge auftreten. Zu verdanken haben wir diese physikalischen Grundlagenkenntnisse dem französischen Philosophen, Mathematiker und Naturwissenschaftler René Descartes. 1637 legt er die erste mathematisch präzise Beschreibung für die Entstehung eines Regenbogens vor. Was er allerdings nicht zu erklären vermag, das ist die Farberscheinung selbst, da die spektrale Zusammensetzung des Lichtes und die Wellenoptik noch unbekannt sind. Allerdings ändert das nichts daran, dass Descartes den Regenbogen enträtselt hat. Entzaubert hat er ihn jedoch nicht, und das ist bis heute so geblieben, trotzdem das Himmelsphänomen für uns, rund 390 Jahre nach Descartes, keine optischen Geheimnisse mehr birgt. Aber warum ist das so? Erst recht in einer Zeit, in der sich der Glaube und damit auch die Vorstellung vom Regenbogen als Brücke zwischen Gott und dem Menschen auf dem Rückzug befindet. Die Antwort darauf liefert die Semiotik nach Charles Sanders Peirce. Der US-amerikanische Philosoph und Logiker entwickelte im ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert eine umfassende Zeichentheorie, eben die Semiotik. Darin beschreibt er die komplexen Beziehungen zwischen dem Zeichen selbst, seinem Objekt und dem Interpretanten. Angewendet auf den Regenbogen bedeutet dies: Das Zeichen ist das sichtbare Farbphänomen. Der physikalische Vorgang dahinter sowie die symbolische Bedeutung stellen das Objekt dar und die subjektive Bedeutung, die der Betrachter dem Regenbogen zuschreibt, den Interpretanten. Jetzt wird auch klar, warum der Regenbogen nicht allein religiös oder naturwissenschaftlich verstanden werden kann. Vielmehr steht er als vieldeutiges Zeichen an der Schnittstelle von Physik und Metaphysik, von Naturerkenntnis und menschlichem Sinnverlangen. Ein Beispiel dafür ist der photobiologische Blick auf den Regenbogen. Danach lässt sich das Himmelsereignis als Ausdruck der Wechselwirkung von Photonen und atmosphärischem Wasserdampf betrachten, bei der sich dem Beobachter jener solare Farbcode offenbart, der das Leben auf der Erde überhaupt erst ermöglicht. Diese Sichtweise nimmt den Regenbogen nicht nur als schönes Naturbild wahr, sondern auch als Symbol für die Verbundenheit von Licht, Natur und Leben. Folgt man diesem Gedankengang weiter, eröffnet sich eine zweite, metaphysisch-philosophische Sicht, wie sie etwa der Wiener Philosoph und Theologe Dr. Martin Mucher vertritt. Für ihn trifft im Regenbogen das Licht der Erkenntnis auf das Wasser des Lebens. Das Ergebnis ist eine Farbabfolge, in der sich nicht allein die Vielfalt der Welt manifestiert, sondern darüber hinaus die Tatsache, dass eben diese Vielfalt auf ewigen, der Natur eingeschriebenen Gesetzen beruht. Von hier aus ist es dann nicht mehr weit bis zu der Erkenntnis, dass im Regenbogen Naturwissenschaft und Philosophie, sinnliche Schönheit und geistige Erkenntnis, Vielfalt und Gesetzmäßigkeit symbolisch vereint sind. Er steht damit für jene ewigen universellen Werte, die seit jeher das menschliche Streben prägen. Oder anders gesagt, im natürlichen Regenbogen offenbart sich das Wahre, Schöne und Gute. Dies gilt es im Kopf zu behalten. Wir werden später darauf zurückkommen. Vorher wollen wir uns mit der Bedeutungsgeschichte des Regenbogens beschäftigen. Die älteste uns bekannte mutmaßliche Regenbogendarstellung entstand Schätzungen zufolge vor rund 5500 Jahren im Südosten Algeriens, genauer gesagt in einer Höhle im Tassili-Nadjer-Gebirge. Es handelt sich um ein Piktogramm, das eine gehörnte, rennende Frau zeigt, deren Kopfpartie von weißen Tupfern umrahmt ist. Sie wird als Tänzerin oder Göttin verstanden. Zwischen ihren Beinen ist eine weitere weibliche Figur zu sehen. Über ihr wölbt sich ein Rundbogen, der als Regenbogen interpretiert und als Fruchtbarkeitssymbol, göttliches Zeichen oder Brücke zwischen Himmel und Erde ausgelegt wird. Rund 1500 Jahre nach der gehörnten Frau, also an der Wende vom 3. ins 2. vorchristliche Jahrtausend, taucht dann die erste bekannte Regenbogengottheit auf. Gemeint ist die mesopotamische Göttin Manzat, die die geheimnisvolle Verbindung zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren verkörpert. Über sie findet der Regenbogen Eingang in die sumerische Keilschrift, wo er als Bogen des Himmels mit Fruchtbarkeit, Wohlstand und dem Segen des Regens in Verbindung gebracht wird. Der Kult um Manzat überdauert bis rund um das Jahr 1000 vor Christus. Währenddessen und danach ist weltweit ein ganzer Strauß von Gottheiten mit Bezug zum Regenbogen dokumentiert. So galt er in Indien als Bogen des Wettergottes Indra. In China reparierte die Schöpfergöttin Nüwa mit seinen Farben den Himmel und in der griechischen Mythologie erscheint Iris als Personifikation des Regenbogens und Botin zwischen Götter und Menschenwelt. Die australischen Aborigines sahen in ihm eine Schlange, die als mächtiges Schöpferwesen Leben und Tod bringt, während er bei den Ureinwohnern Nordamerikas als heiliger Pfad und Schutzsymbol verehrt wurde. Im Gilgamesch-Epos steht das Farbenspiel für göttliche Sanktion und Unsterblichkeit. In Japan erscheint es als Himmelsweg der Ahnen und in Nordeuropa als Bifröst, die leuchtende Brücke zwischen Midgard, der Welt der Menschen, und Asgard, dem Reich der Götter. Juden und Christentum sehen im Regenbogen ebenfalls schon früh ein göttliches Zeichen für die Verbundenheit Gottes mit den Menschen. Ausgangspunkt dafür ist die alttestamentarische Erzählung von Noah in Genesis 9,13. Darin spricht Gott, Zitat, »Mein Bogen habe ich in die Wolken gesetzt, der soll ein Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde«, Zitat Ende. Damit wird der Bund zwischen Gott und dem Menschen, der infolge des Sündenfalls unterbrochen war, nach der Sintflut erneuert. Der Regenbogen wird dadurch im christlichen Kontext zu einem Zeichen der Hoffnung und des himmlischen Friedens. Die künstlerische wie auch theologische Weiterentwicklung des Christentums führt im Mittelalter zu mehreren Bedeutungserweiterungen. So wird zunächst die Bildsprache des Christentums zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert zunehmend differenzierter. Gleichzeitig gewinnen die apokalyptischen Vorstellungen vom jüngsten Gericht an Bedeutung. Zentral ist hierbei die Offenbarung des Johannes, Kapitel 4, Vers 3. Darin heißt es, Zitat, »Und über dem Thron wölbte sich ein Regenbogen, der wie ein Smaragd aussah«, Zitat Ende. Davon ausgehend wird aus dem Regenbogen, der ursprünglich den Thron Gottes umgab, nun ein Symbol für den Thron Christi beim jüngsten Gericht. Wir haben es hierbei mit einer bedeutenden theologischen und ikonografischen Entwicklung zu tun. Der Regenbogen wird zu einem Attribut des richtenden Christus und symbolisiert daher nicht mehr nur den Frieden zwischen Gott und den Menschen nach der Sintflut, sondern auch die Macht, Allmacht und Herrlichkeit Christi als Weltenrichter. Im Spätmittelalter ist es das sich wandelnde Marienbild, das dem Regenbogen eine weitere semantische Dimension hinzufügt. Maria, zuvor vornehmlich als Himmelskönigin und Gottesmutter verehrt, tritt im 14. und 15. Jahrhundert vermehrt als gnadenvolle Fürsprecherin und Zuflucht der Sünder in den Vordergrund. Der Regenbogen wird in diesem Zusammenhang zum Sinnbild ihrer Tugenden und Gaben wie Reinheit, Liebe, Demut und Barmherzigkeit. Exemplarisch dafür ist das um 1516 entstandene Gemälde Stuppacher Madonna von Matthias Grünewald. Es zeigt das Jesuskind auf dem Schoß seiner Mutter, deren Haupt von einem Regenbogen umkränzt wird. Hier weniger Zeichen des Weltgerichts, sondern vielmehr Symbol für Hoffnung und Gnade. 9 Jahre später, genauer gesagt am 17. April 1525, überführt der aufrührerische Theologe Thomas Müntzer den Regenbogen erstmals von der religiösen in die politische Symbolik. An diesem Tag lässt Müntzer vor dem Gottesdienst in der Marienkirche im thüringischen Mühlhausen eine nach seiner Maßgabe angefertigte Fahne im Bereich der Kanzel anbringen. Sie misst, Zitat, etliche und 30 Ellen, Zitat Ende, ist aus Seide gefertigt und zeigt einen halbkreisförmigen Regenbogen auf weißem Grund. Darunter sind zwei Schriftzüge zu sehen. Der eine ist auf Latein gehalten und lautet Verbum Domini maneat in aeternum. Das Wort des Herrn bleibe in Ewigkeit. Der zweite Schriftzug ist auf Deutsch und besagt, das ist das Zeichen des ewigen Bundes Gottes. Was wie eine Fortsetzung der traditionellen religiösen Deutung des Regenbogens klingt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als ein, wie der Historiker Gerd Schwerhoff schreibt, Zitat, Symbol für Münzers militant-missionarischen Anspruch, den Aufstand im Namen Gottes weiter zu verbreiten, Zitat Ende. Dieser militant-missionarische Anspruch findet seinen handfesten Ausdruck in jenem auf Münzers Regenbogenfahne adressierten ewigen Bund Gottes. Dabei handelt es sich um eine paramilitärische Organisation, die Müntzer gemeinsam mit dem ehemaligen Zisterziensermönch Heinrich Pfeiffer im Spätsommer 1524 in Mühlhausen gründet. Mitglieder sind überwiegend arme Bürger, Handwerker und radikal-reformatorische Kreise. Programmatische Grundlage des ewigen Bundes sind die von Müntzer und Pfeiffer gemeinsam verfassten 11 Artikel von Mühlhausen. Darin fordern sie die revolutionäre Umwälzung der herrschenden Verhältnisse auf Grundlage von Gottes Wort. Dazu gehören unter anderem die Forderung nach Abschaffung der Feudalherrschaft, nach Vergesellschaftung von Grund und Boden sowie nach religiöser und politischer Selbstbestimmung. Angesichts dessen ist es kein Wunder, wenn sich Müntzer in späterer Zeit insbesondere in linken Kreisen großer Beliebtheit erfreut. So beschäftigen sich beispielsweise Friedrich Engels und Ernst Bloch ausführlich mit dem revolutionären Reformator und Bauernführer. Der eine beschreibt diesen als Vordenker der klassenlosen, egalitären Gesellschaft sowie als radikalen Gegner der bestehenden politischen und sozialen Ordnung. Der andere sieht in ihm den Theologen der Revolution, mehr noch den Propheten des kommenden Reichs, der die Kluft zwischen religiöser Vision und revolutionärer Praxis überwindet. Von hier aus ist es ideologisch nicht mehr weit bis zur DDR. Dort nutzt man Müntzer als Projektionsfläche für die ideologische Selbstlegitimation. Durch die Erinnerung an ihn soll eine Traditionslinie aufgebaut werden, die den Arbeiter- und Bauernstaat als Vollender des Bauernaufstandes suggeriert. In der Folge ist Müntzer im Alltag der DDR-Bürger omnipräsent. Zahlreiche Straßen, Plätze und Schulen sind nach ihm benannt. Außerdem ist sein Konterfei auf dem 5-Mark-Schein der DDR abgebildet. Es liegt in der atheistischen Natur linker Ideologie, dass bei allen drei Beispielen das Symbol, unter dem Müntzer seinen angeblichen Klassenkampf führt, also der Regenbogen, keine oder nur wenig Beachtung findet. Andernfalls müssten Engels, Bloch und das Politbüro in Ost-Berlin einräumen, dass Müntzer kein vornehmlich sozialer Revolutionär frühkommunistischer Prominenz war, sondern ein radikalisierter Theologe, der sich als Werkzeug göttlichen Willens sieht und seine revolutionären Aktivitäten als unmittelbaren Ausdruck eines göttlichen Auftrags betrachtet. Nichts zeigt das besser als die Wahl des Regenbogens zum Zeichen seines Gottesreiches auf Erden. Das bringt uns wieder zurück in das Jahr 1525, als Müntzer am 17. April erstmals seine tuchgewordene Kampfansage an die herrschende Ordnung in der Mühlhausener Marienkirche der Öffentlichkeit präsentiert. Damit rückt das Städtchen ins Zentrum des Bauernkrieges und damit ins Visier der Obrigkeit. Deren Reaktion lässt nicht lange auf sich warten. Landgraf Philipp von Hessen und Herzog Georg von Sachsen machen umgehend mobil. Auf den Tag genau 4 Wochen später, am 15. Mai 1525, kommt es auf einem Feld bei Frankenhausen, einem Nachbarort von Mühlhausen, zur Schlacht. Zuvor tritt Müntzer aber noch vor seinen 6.000 bis 8.000 Köpfe zählenden Bauernhaufen. Deren Gewänder und Waffen sind vielfach mit dem Regenbogen geschmückt. Ihr braucht keine Angst zu haben. Alle Kugeln, die sie gegen euch abfeuern, will ich mit dem Ärmel auffangen, ruft Münzer den Zauderern und Unentschlossenen unter seinen Anhängern zu. In diesem Augenblick kommt ihm ein vermeintliches Himmelszeichen zu Hilfe. Und zwar in Gestalt eines kreisförmigen Regenbogens rund um die Sonne. Das reicht aus, um auch den letzten Zögernden zu überzeugen. Betend und Choräle singend zieht der fanatisierte Haufen hinter seinem Propheten und unter einem doppelten Regenbogen in die Schlacht. Am Ende dieses Tages besteht der Frankenhausener Bauernhaufen nicht mehr. Nur rund 600 Bauern werden lebend gefangen genommen. Münzer kann dem Gemetzel zunächst entkommen. Wenig später wird er jedoch auf dem Dachboden eines Torhauses in Frankenhausen aufgespürt. Am 27. Mai wird Münzer schließlich auf einem Feld vor der ehemals aufrührerischen Stadt Mühlhausen geköpft. Mit der Schlacht von Frankenhausen und Münzers Tod ist der Bauernkrieg so gut wie vorbei und mit ihm die kurze Episode, in der uns der Regenbogen als Zeichen einer utopistisch-revolutionären Bewegung entgegentritt. Nach dem Mai 1525 taucht die Regenbogenfahne noch ein paar Monate lang gelegentlich auf. Doch sie hat ihre Unschuld verloren. Fortan trägt sie das Stigma der Niederlage. Mit ihr verbindet sich nicht mehr Hoffnung und göttliche Verbindung, sondern ebenso Illusionsverlust und das Ende einer Bewegung, die unter dem Regenbogen vernichtet wurde. Kein Wunder also, wenn folgende soziale Bewegungen kein Interesse mehr an ihm als Symbol ihrer politischen Anliegen haben. Vom einstigen, zwar kurzzeitigen, aber dennoch überaus lebendigen Protestsymbol bleibt nur noch ein historisches Attribut des Bauernkrieges und Münzers übrig. So endet der erste Ausflug des Regenbogens in die politische Symbolik damit, dass aus dem einstigen Hoffnungszeichen ein Sinnbild für Zerstörung, Leid und Untergang wird. Etwas mehr als 110 Jahre später erfolgt dann die sicherlich wichtigste Zäsur in der Rezeptionsgeschichte des Regenbogens. Denn nun nimmt sich die noch junge Aufklärung seiner an. Es beginnt mit dem eingangs bereits erwähnten René Descartes. Er ist zwar nicht der Erste, der das Farbenspiel des Regenbogens wissenschaftlich zu erklären versucht. Bereits Aristoteles stellt diesbezüglich Überlegungen an und kommt dabei im Übrigen zu ganz ähnlichen Ergebnissen wie Descartes. Jedoch ist letzterer der Erste, der 1637 eine systematische physikalische Analyse des Regenbogens präsentiert. Wir haben es hier mit einem kaum zu überschätzenden Bruch auf theoretischer Ebene zu tun. Er markiert den Ausgangspunkt einer neuen Phase der Regenbogenwahrnehmung, die als ein tiefgreifender und unwiderruflicher Säkularisierungsprozess verstanden werden kann. Dessen nächstes Etappenziel ist 1672 erreicht. In diesem Jahr stellt der englische Universalgelehrte Isaac Newton seine revolutionären Erkenntnisse über Licht und Farben erstmals einer wissenschaftlichen Öffentlichkeit vor. Demnach besteht weißes Licht aus einzelnen Strahlen mit unterschiedlicher Wellenlänge. Farben sind für Newton grundlegende physikalische Eigenschaften dieser Strahlen. Oder, wie er es ausdrückt, die Strahlen selbst sind nicht farbig, sondern erzeugen Farbeindrücke im Auge. Damit widerspricht er Descartes, der Farben als bloße Modifikationen des Lichts betrachtete, verursacht durch Wechselwirkungen mit Materie. Newtons Erkenntnisse werden wiederum von Johann Wolfgang von Goethe in Frage gestellt. In seiner Farbenlehre, veröffentlicht 1810, wendet er sich explizit gegen die mechanistischen Erklärungsmodelle der Spektralfarben, wie sie von Descartes und Newton vertreten wurden. Stattdessen ersetzt er sie durch eine ganzheitliche Theorie, die die sinnlich-sittliche Wirkung der Farben ins Zentrum stellt. Farben sind danach Träger von Charaktereigenschaften und emotionalen Qualitäten. Dieser Ansatz ist gleichbedeutend mit einem neuerlichen, radikalen Perspektivwechsel. Farbe wird nicht länger als rein physikalisches Phänomen betrachtet, sondern als Erlebnisraum, in dem Natur und Subjekt in einen Dialog treten. Dieser Paradigmenwechsel wirkt bis heute nach, nicht nur in Kunst und Psychologie, sondern auch im gesellschaftlichen Diskurs. Das demonstriert nicht zuletzt die aktuelle Regenbogenfahnenfamilie. In ihr spiegelt sich genau jene sittliche Aufladung wider, die Goethe den Farben zuschrieb, als Ausdruck von Charakter, Gefühl und gesellschaftlicher Haltung. Zunächst aber entfaltet die Farbenlehre ihre Wirkung vornehmlich auf die romantische Kunst und Kultur des 19. Jahrhunderts. Maler wie Caspar David Friedrich, Philipp Otto Runge oder William Turner greifen ihre Erkenntnisse auf und verbinden in ihren Werken physikalische Präzision mit emotionalen und spirituellen Stimmungen. Der Regenbogen wird dadurch weiter säkularisiert. Die Himmelsbrücke beginnt zu bröckeln. Aus dem christlichen Symbol wird zunehmend ein naturhaftes, ästhetisch-spirituelles Motiv, das zur gezielten Vermittlung von Stimmungen und Charaktereigenschaften eingesetzt wird. Ganz im Sinne von Goethe wird der Regenbogen während der Romantik zu einem Sinnbild für das Erhabene in der Natur, außerdem zur Verkörperung des Verlangens nach subjektivem Erleben, nach dem Unendlichen und dem emotionalen Zugang zur Natur. Ein solcher besteht unter anderem darin, in der flüchtigen, schwer fassbaren äußeren Erscheinung des Himmelsbogens eine innere Landschaft, also einen Spiegel der subjektiven Gefühle und Sehnsüchte der menschlichen Seele zu erkennen. Schließlich ist es ein US-Amerikaner, der den Regenbogen als politisches Symbol wiederentdeckt. Genauer gesagt der methodistische Geistliche James William Van Kirk, der 1913 eine sogenannte Friedensflagge gestaltet. Darauf sind auf blauem Grund die Farben des Regenbogens in korrekter Reihenfolge sowie daneben ein Globus zu sehen. Sie sind durch ein weißes Band miteinander verbunden und werden umgeben von einer Anzahl von Sternen. Dieses Design soll nach Angaben von Van Kirk die Vielfalt der Menschheit, deren Verbundenheit mit der Erde als gemeinsame Heimat sowie eine friedvolle Zukunft zwischen den Völkern repräsentieren. 1913 und 1929 geht er mit der Friedensflagge im Gepäck auf Europareise. Bei der ersten wird sein Fahnenentwurf vom 20. Weltfriedenskongress in Den Haag als Flagge des Weltfriedens übernommen. Dennoch entfaltet sie in den kommenden Jahren keine breite, dauerhafte Massenwirkung. Unabhängig von Van Kirk schlägt der russisch-armenische Maler Matiros Sardjan 1918 eine Regenbogenflagge als Nationalfahne der neu gegründeten Demokratischen Republik Armenien vor. Die Farben sowie deren Reihenfolge sollen dabei dem natürlichen Vorbild entsprechen und die vielen verschiedenen Kulturen Armeniens sowie jene Werte repräsentieren, die nach Meinung Sardjans für den jungen Staat von Bedeutung sein sollten. Frieden, Aufbruch, Veränderung, Toleranz und Akzeptanz der Vielfalt. Letztlich entscheidet sich die armenische Regierung allerdings gegen die universelle Bedeutung des Regenbogens und für eine Trikolore in Rot, Blau und Orange als Verkörperung nationaler Identität sowie historischer Kontinuität. Auch wenn sich Sardjans Entwurf nicht durchsetzen kann, zeigt diese historische Randnotiz doch zweierlei. Zum einen lassen sich daran schon einmal die Umrisse jenes Konflikts erahnen, der rund 100 Jahre später, also im frühen 21. Jahrhundert, die Weltinnenpolitik bestimmen wird. Die globale Konfrontation zwischen Universalismus und Partikularismus, die auf symbolischer Ebene unter anderem als Flaggenstreit ausgetragen wird. Zum anderen zeigen die Regenbogenfahnenentwürfe Van Kirks und Sardjans, wie weit im frühen 20. Jahrhundert die Verweltlichung des Regenbogens bereits vorangeschritten ist. Von der Brücke zwischen Himmel und Erde, verstanden als Verbindung Gottes mit den Menschen, ist, wenn überhaupt, nur noch wenig übrig. Stattdessen sind es nun höchst irdische Werte, die im Spektralfarbenbogen ihren Ausdruck finden. Und hier steht insbesondere der Frieden zwischen den Völkern im Zentrum der Bedeutungen. Es braucht allerdings einen zweiten 30-jährigen Krieg und damit einhergehend einen völligen moralischen und zivilisatorischen Zusammenbruch sowie die Drohung einer atomaren Apokalypse, bis die Friedensbotschaft der Regenbogenfahne, wenn auch etwas holprig, eine breite Öffentlichkeit erreicht. Verantwortlich dafür ist die sogenannte Pace-Fahne, die der italienische Philosoph und Pazifist Aldo Capitini 1961 in der Hochphase des Kalten Krieges für einen Friedensmarsch von Perugia nach Assisi entwirft. Das Besondere an ihr ist einerseits die umgekehrte Farbabfolge, vergleichbar dem zweiten Regenbogen eines Doppelregenbogens. Oben ist demnach violett, unten rot. Das andere charakteristische Merkmal ist die in weiß gehaltene Majuskel Pace, das italienische Wort für Frieden, im Zentrum der Flagge. Allerdings bleibt die Verbreitung der Fahne vorerst auf die italienische Friedensbewegung und einige pazifistische Gruppen beschränkt. Eine darüber hinausgehende Massenwirkung erreicht auch sie zunächst nicht. Bis Anfang 2003. Zu diesem Zeitpunkt sucht die US-Regierung bereits seit Monaten nach einem Grund, um in den Irak einzumarschieren und das Regime von Saddam Hussein zu beseitigen. Zuerst ist es die angebliche Mittäterschaft Saddams bei den Terroranschlägen auf das World Trade Center am 11. September 2001. Als das aber nicht bewiesen werden kann, schwenkt das Weiße Haus um. Nun sind es Massenvernichtungswaffen, über die der irakische Diktator angeblich verfügt und die eine Invasion des Iraks rechtfertigen sollen. Im Frühjahr 2003 sind die militärischen Vorbereitungen dafür soweit abgeschlossen. Der damalige US-Präsident George W. Bush steht kurz davor, den Angriff auf den Irak zu befehlen. In Europa sorgen die Beweise, mit denen der damalige US-Außenminister Colin Powell Anfang Februar 2003 im UN-Sicherheitsrat den Angriff auf den Irak zu legitimieren versucht, für Proteststürme. Italienische Kriegsgegner greifen dabei auf Capitinis Pace-Fahne zurück. Millionenfach aus dem Fenster gehängt wird sie zum Zeichen der Aktion Pace da tutti i balconi, zu Deutsch Frieden von allen Balkonen. Die Bilder der Aktion gehen um die Welt und inspirieren international Nachahmer. Die Fahne avanciert so zum sichtbaren Symbol des friedlichen Widerstandes sowie der internationalen Antikriegsproteste und wird dadurch erstmals global verbreitet und medial wirksam. Allerdings markiert dieser weltweite Durchbruch gleichzeitig auch den Höhepunkt des Regenbogens als Friedenssymbol. Die Pace-Fahne kann sich zwar ein paar Jahre als Zeichen ihrer Zeit halten, mit dem Abklingen der Antikriegsproteste sinkt allerdings ihre mediale und gesellschaftliche Präsenz stetig ab. Ab 2007 schließlich findet Capitinis Pace-Fahne in der breiten Öffentlichkeit kaum noch Beachtung. Zwar erlebt sie nach dem 24. Februar 2022, dem Tag, an dem russische Truppen in die Ukraine einmarschieren, eine kleine Renaissance. Doch die ist nicht von langer Dauer. Dafür ist der Frieden in den vorangegangenen anderthalb Jahrzehnten zu sehr aus dem Bedeutungsfokus der Regenbogenfahne herausgerückt. Seinen Platz haben spätestens seit Mitte der 2010er Jahre Inhalte eingenommen, die sich unter dem Schlagwort Wokismus subsumieren lassen. Alles beginnt im Juni 1978 in San Francisco, als der bis dahin lediglich lokal bekannte Künstler Gilbert Baker den Entwurf einer Regenbogenfahne als neues, positives und sichtbares Symbol für die Lesben- und Schwulenbewegung präsentiert. Diese soll das bis dahin oftmals verwendete, allerdings durch die Nationalsozialisten belastete pinke Dreieck ersetzen. Bakers Entwurf verfügt ursprünglich über 8-farbige Streifen, wobei jeder Farbe eine eigene Bedeutung zukommt. Pink steht für Sexualität, Rot für Leben, Orange für Heilung, Gelb für Sonnenlicht, Grün für Natur, Türkis für Kunst und Magie, Blau für Harmonie und schließlich Violett für Geist. Der pinke und türkise Streifen werden allerdings bald wieder entfernt. Nicht aus semantischen Gründen, sondern aufgrund praktischer Erwägungen. Pink ist industriell schwer herzustellen und eignet sich daher nicht für eine Massenproduktion. Türkis wird gestrichen, um eine gleichmäßige Streifenanzahl, nämlich 6, zu erhalten. Bakers mehrfach korrigierte Variante gilt heute als das Ursprungsmodell oder Mutter der modernen Regenbogenfahnenfamilie. Wobei die Abweichungen vom natürlichen Vorbild bereits jenen rationalen Wahn antizipieren, der Mitte der 2020er Jahre seine zerstörerische sowie totalitäre Macht entfalten wird. Da sind zunächst die Bedeutungszuschreibungen für die einzelnen Streifen. Sexualität, Leben, Heilung, Sonnenlicht, Natur, Kunst und Magie sowie Harmonie. An ihnen fällt vor allem die völlige Abwesenheit jeglicher christlicher Transzendenz auf. Stattdessen sind wir mit einem Symbol konfrontiert, in dem sich jenseits der emanzipatorischen Anliegen der homosexuellen Bewegung simpler Materialismus mit einem dazu passenden magischen Naturglauben verbindet. Außerdem enthält der Prototyp der modernen Regenbogenfahnen mit Pink und Türkis zwei Farben, die im natürlichen Regenbogen nicht vorkommen. Ein Umstand, der sich zwangsläufig auf die Farbabfolge auswirkt, sodass sich diese ebenfalls vom natürlichen Vorbild unterscheidet. Und dann ist da noch die Anzahl der Streifen, die bei der Mutter aller modernen Regenbogenfahnen 8 beträgt und später, wie bereits erwähnt, auf 6 reduziert wird. Baker ist freilich nicht der Erste, der die physikalische Erscheinung in seinem Sinne manipuliert. Wie gehört, weicht auch Capitinis Pace-Fahne vom natürlichen Vorbild ab. Die Farbabfolge ist umgedreht, außerdem bedient er sich 2 unterschiedlicher Blautöne. Beides hat gestalterische Gründe. Die Verkehrung der Farbfolge, die ja durchaus in der Natur vorkommt, Stichwort doppelter Regenbogen, soll abgesehen davon Distanz zu anderen historischen Regenbogensymbolen sowie zum Naturphänomen selbst schaffen, um so den Wiedererkennungswert zu erhöhen. Die zwei unterschiedlichen Blautöne der Apache-Fahne verstärken hingegen deren symbolische Bedeutung, indem sie die Vielfalt und Feinheiten des Regenbogens in einer christlichen Deutung hervorheben. Das Nebeneinander von Distanz und Bezug zum Christentum stellt keine Abwendung von der religiösen Bedeutung des Regenbogens dar. Im Gegenteil sieht Capitini seine Apache-Fahne ausdrücklich in dieser Tradition verankert. Sie ist somit als eine evolutionäre Weiterentwicklung der Regenbogenfahne zu verstehen, von einem rein christlichen Symbol hin zu einem Zeichen für zeitgenössische gesellschaftliche Werte wie Frieden und Gewaltlosigkeit. Ganz anders die Variante von Baker. Die Aufladung der einzelnen Streifen mit sittlicher Bedeutung, die Hinzufügung von Farben sowie die Änderung der natürlichen Farbabfolge. Das alles atmet bereits den Geist jener Revolution, die heute als Transformation der Gesellschaft selbige in ihren Grundfesten erschüttert. Aber nicht nur deshalb ist sie in gewisser Hinsicht mit Münzers Regenbogenfahne zu vergleichen. Hinzu kommt, dass beide Varianten als Hoffnungszeichen beginnen und bei dem Versuch, wie Friedrich Engels über Münzer schreibt, das Paradies nicht erst im Himmel, sondern hier auf Erden zu errichten, als Symbol für Chaos und Zerstörung enden. Nur vollzieht sich dieser Wandel diesmal nicht in wenigen Wochen wie vor rund 500 Jahren, sondern nimmt rund 4 Jahrzehnte in Anspruch. Und außerdem folgt die Radikalisierung nicht dem angeblichen Willen Gottes, sondern den wechselnden Narrativen einer Ideologie. Ob sich Baker zum Zeitpunkt des Entwurfs der letztendlichen Tragweite seiner Regenbogenfahne bewusst gewesen ist, mag dahingestellt bleiben. Klar ist jedenfalls, dass sie von Beginn an nicht nur ein fröhlicher Ersatz für das genau gegenteilig besetzte rosa Dreieck gewesen ist. Vielmehr handelt es sich um ein originär politisches Symbol. Dies nicht nur deshalb, weil jede Forderung nach Änderung der herrschenden Sexualmoral eine politische Forderung darstellt, und zwar eine, die eine der zentralen Säulen der Gesellschaftsordnung betrifft. Wichtiger noch ist, dass Baker es selbst sagt. 2015 bezeichnet er in einem Interview mit dem Museum of Modern Art seine Regenbogenfahne als ein Symbol für die schwul-lesbische Nation. Als solches habe sie, wie grundsätzlich alle Fahnen, dazu gedient, Macht zu verkünden. Bestätigt werden diese in der Rückschau getroffenen Äußerungen von der Entstehungsgeschichte der Fahne. Es ist der offen schwul lebende Politiker und Bürgerrechtler Harvey Milk, der Baker mit dem Entwurf beauftragt, der wiederum am 25. Juni 1978 anlässlich des symbolträchtigen Gay Freedom Day präsentiert wird. Fast auf den Tag genau 9 Jahre nach den sogenannten Stonewall Riots. Damals, Ende Juni 1969, kam es im Anschluss an eine Polizeirazzia in der New Yorker Schwulenbar Stonewall Inn zu mehrtägigen Straßenschlachten zwischen der Polizei und Besuchern der Bar sowie deren Unterstützern. Die Ausschreitungen gelten als Wendepunkt in der homosexuellen Bewegung. Erstmals wehrten sich Homosexuelle gegen staatliche Repression und Diskriminierung. In der Folge entstehen zahlreiche Organisationen und öffentliche Demonstrationen für Gleichberechtigung und Sichtbarkeit, wie der Gay Freedom Day und später die weltweiten Pride-Paraden. Dass ausgerechnet Bakers Regenbogen in den späten 70ern und frühen 80er Jahren zum Symbol der homosexuellen Bewegung wird und nicht irgendein anderes der bereits etablierten Zeichen, erklärt der Publizist Alexander Wendt vor allem popkulturell. Von besonderer Bedeutung ist demnach das Lied »Somewhere Over the Rainbow« aus dem 1939 erst aufgeführten Film »Wizard of Oz«. Gesungen von Judy Garland, einer wichtigen Identifikationsfigur der schwulen Szene jener Zeit, wird es ab den 1950er und 60er Jahren zur Hymne der Bewegung. Grund dafür ist unter anderem die Textzeile »Somewhere over the rainbow, skies are blue and the dream that you dare to dream« really do come true. Sie passt, wie Wendt schreibt, zu dem Wunsch, irgendwann mit den gleichen Rechten wie alle anderen zu leben. Bakers Regenbogenfahne fällt also auf symbolisch fruchtbaren Boden. Außerdem ist sie umfassender als die anderen bis dahin gültigen Zeichen. Während beispielsweise der griechische Buchstabe Lambda oder die pinke Hand oder die Doppelaxt nur spezifische Subgruppen oder einzelne Aspekte repräsentieren, vereint Bakers Regenbogenfahne unterschiedliche Identitäten und Anliegen unter einem gemeinsamen Emblem. Ungeachtet des Aufstiegs der Regenbogenfahne innerhalb der homosexuellen Bewegung bleibt sie in den nächsten rund 2 Jahrzehnten ein Nischensymbol. Das ändert sich ab der zweiten Hälfte der 1990er Jahre. In dieser Zeit tritt eine neue Generation an die Stelle der Alten und mit ihr ein Wertesystem, das durch die Erfahrungen der emanzipatorischen Bewegungen der vorangegangenen Jahrzehnte geprägt ist. Entsprechend verlagern sich die politischen und gesellschaftlichen Prioritäten. Für die Regenbogenfahne bedeutet dies einen entscheidenden Bedeutungszuwachs und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Einerseits wächst ihre mediale und politische Präsenz. Andererseits beginnt sie sich von dem spezifischen Zeichen der homosexuellen Bewegung zu einem universellen Symbol für Vielfalt und Inklusion zu entwickeln. Exemplarisch dafür steht die Queer-Theorie der US-amerikanischen Philosophin Judith Butler. In den 1990er Jahren entstanden, wird sie in den kommenden Jahren und Jahrzehnten zu einer der zentralen Theorien des Wokismus und damit der gesellschaftlichen Transformation. Sie besagt, dass Geschlecht kein festes, biologisch vorgegebenes Merkmal ist, sondern durch Performität, also soziale und sprachliche Handlungen, immer wieder neu hergestellt wird. Geschlechtsidentität ist demnach ein gesellschaftliches Konstrukt, das durch wiederholte Praktiken entsteht und verändert werden kann. Damit wird queer zu einem Begriff, der verschiedene Formen von Differenz, etwa in Bezug auf Identität, Sexualität, Ethnie oder Klasse, ideologisiert und für kollektivistische Bewegungen anschlussfähig macht. Was damit gemeint ist, zeigt die Anfang Juni 2018 auf der Plattform Instagram präsentierte und anschließend viral gehende Progress Pride Flag des US-amerikanischen Künstlers Daniel Quasar. Sie ist nicht die erste Abwandlung der Regenbogenfahne von Baker. Die Philadelphia Pride Flag aus dem Jahre 2017 und die kurz danach vorgestellte Seattle Pride Flag wiesen bereits vorher neue Farben auf, um angeblich marginalisierte Gruppen zu repräsentieren. Allerdings ist Quasars Fahne eine maßgebliche Weiterentwicklung, da sie ein neues gestalterisches und symbolisches Element hinzufügt. Gemeint ist ein Winkel auf der linken Fahnenseite, der Mastseite, bestehend aus einem schwarzen, braunen, hellblauen, rosafarbenen und weißen Streifen. Die letzten drei, also hellblau, rosa und weiß, stammen aus der Transgender Pride Flag und sollen die transgeschlechtliche Community symbolisieren. Der braune sowie der schwarze Winkel stehen unter anderem für Schwarze bzw. People of Color. Vor allem aber markieren sie eine entscheidende Bedeutungserweiterung der Regenbogenfahne. Von nun an flattert sie endgültig nicht mehr nur sexuellen Minderheiten voran, zu ihnen gesellen sich außerdem ethnische und kulturelle. Damit ist der Wandel von einer ideologischen Randerscheinung zur politischen Macht mit Führungs- und Gestaltungsanspruch auch symbolisch vollzogen. Quasars Pride-Fahne ist so etwas wie ein Dammbruch. Mit ihr finden jene woken Ideen, die zwischen 2013 und 2015 ihren internationalen Durchbruch erleben, ihren sinnbildlichen Ausdruck. Binnen kurzer Zeit entstehen Dutzende weiterer Varianten. Die genaue Zahl ist unbekannt, da immer neue Identitäten nach Sichtbarkeit verlangen. Schätzungen zufolge existieren derzeit weltweit etwa 20 bis 50 oder mehr verschiedene Pride-Fahnen-Designs. Diese große und vor allem fluktuierende Zahl führt uns zum nihilistischen Wesenskern der zeitgenössischen Woken-Herrschaftsideologie. Jedenfalls dann, wenn wir der Definition Friedrich Nietzsches folgen, der den Nihilismus als Wertezerstörung und Umwertung aller Werte definiert. Nichts anderes verkörpern die dutzenden Mitglieder der modernen Regenbogen- und Breitflaggenfamilie. Jeder einzelne von ihnen und alle gemeinsam stehen für die symbolische Anmaßung, die vorgegebenen Regeln und Grenzen des Menschseins ignorieren bzw. jederzeit nach Belieben verändern zu können. Ganz gleich, ob objektive Naturgesetze, Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens oder Konventionen kultureller oder religiöser Überlieferungen. Keines dieser Ordnungsprinzipien darf in den Augen des Wokismus Bestand haben. Warum, liegt auf der Hand. Sie stehen der Transformation der Gesellschaft und damit dem diesseitigen, in jeder Hinsicht grenzenlosen Utopia im Wege. Das Ergebnis ist ein Kulturkampf in Gestalt eines geistigen Bürgerkrieges zwischen dem natürlichen Regenbogen und der Regenbogenflaggenfamilie. Seine Schlachtfelder werden durch die vom woken Schattenstaat ausgerufenen Kämpfe markiert. Kampf gegen Rechts, gegen Hass und Hetze, gegen Fake News und Desinformation. Vor allem letzterer, der Kampf gegen angebliche Fake News und Desinformation, zeigt an, worum es dabei tatsächlich geht, nämlich um die Auseinandersetzung zweier Realitäten. Auf der einen Seite steht das Konzept des Realismus bzw. der wirklichen Wirklichkeit. Sie ergibt sich aus Erkenntnissen, die von den unveränderlichen Gesetzen der Natur beschrieben und als eine Realität von unten nach oben etabliert werden. Der natürliche Regenbogen symbolisiert diese Ordnung. Er steht für die objektive Wahrheit der Natur, verkörpert ästhetische Vollkommenheit und inspiriert zu ethischem Handeln. Wie eingangs gehört, repräsentiert er damit jene universellen Ideale, in denen Vernunft, Gefühl und Handlung zum sinnstiftenden Kern menschlichen Strebens verbunden sind. Das Wahre, Schöne und Gute. Auf der anderen Seite steht die usurpierende Wirklichkeit der Regenbogen- bzw. Pride-Flaggen. Sie entfaltet sich von oben nach unten. Das heißt, es gibt sogenannte Narrative, also ausgedachte Erzählungen, denen wissenschaftliche Erkenntnisse, Schönheitsideal und Moral zu folgen haben. In der Regel gründen diese Narrative auf ideologischen Wunschvorstellungen, in denen alles möglich ist. Männer werden per Erklärung am Amt zu Frauen und umgekehrt. Stahlwerke und Aluminiumhütten können mit Windmühlen betrieben, monokulturelle Gesellschaften problemlos in multikulturelle umgebaut werden. Und das Klima lässt sich mittels entsprechender Gesetzgebung wie ein Thermostat regulieren. Was hier zum Ausdruck kommt, ist ein Machbarkeitsglaube, der allen totalitären Bewegungen eigen ist. Er geht davon aus, dass ideologische Visionen, und seien sie noch so realitätsfern, durch Planung, Aktivismus oder Symbolik vollständig umsetzbar sind. Beschränkungen und Regeln werden dabei als Hindernisse wahrgenommen, die mit genügend Einsatz aus dem Weg geräumt werden können. Dieser Machbarkeitsglaube mündet schließlich in einen rationalen Wahn, der wissenschaftlichen Gesetzen und Regeln eine eigene sogenannte Wissenschaft entgegensetzt. Deren vorrangige Aufgabe ist es, die ideologiegetriebene Umgestaltung von Mensch und Gesellschaft als objektiv machbar darzustellen. Alles andere, vor allem die Komplexität von Natur, Kultur und Gesellschaft, muss dahinter zurückstehen. Das ist freilich nicht neu. Historische Beispiele dafür sind der Nationalsozialismus sowie der Kommunismus. Der eine schuf eine pseudowissenschaftliche Rassenlehre als Gegenspieler zu empirischen Wissenschaften wie der Humanbiologie. Der andere übernahm zwar wissenschaftliche Elemente in seine Lehre, jedoch unterlag der dialektische Materialismus seit seiner Existenz stets einem weltanschaulichen Vorbehalt. Der Wokismus bedient sich zur wissenschaftlichen Legitimierung der angestrebten Transformation der Gesellschaft aus beiden Instrumentenkästen. Er erfindet zum einen zweifelhafte Forschungsgebiete, Stichwort Gender Studies, und unterwirft seriöse Wissenschaften und Wissenschaftler ideologischen Narrativen, das haben nicht zuletzt die RKI-Akten offengelegt. Dieser Angriff der Pride-Fahnen-Narrative auf die empirische Wissenschaft und damit auf das Wahre kann nicht ohne Auswirkungen auf das Schöne und Gute bleiben. Das zeigen drei wahllos herausgegriffene Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit. Die Entfernung der Bronzestatue Venus Medici aus dem Foyer eines Bundesamtes in Berlin, die Abholzung des nahezu 800 Jahre alten Märchenwalds der Gebrüder Grimm für einen Windpark, sowie die inhaltlichen Säuberungen und Lettungen von Büchern und Filmen. Jedes der drei Beispiele deckt eine bestimmte Facette des alten, historisch gewachsenen Schönheitsideals ab. Die Venus verkörpert die klassischen Vorstellungen der Renaissance und Antike, wonach Schönheit das Ergebnis von harmonischen Proportionen, Symmetrie und der idealisierten Darstellung der menschlichen Form ist. Der Märchenwald symbolisiert neben romantischer Schönheit die dynamische Erhabenheit der Natur, die den Geist dazu anregt, über die Grenzen des Menschlichen hinauszudenken. Bücher und Filme stehen schließlich für erzählerische Komplexität sowie für imaginative Freiheit, die Fantasie und moralische Reflexion fördern. Doch das war einmal. Mitte der 2020er Jahre verstößt die erste gegen das Sexismus, der zweite gegen das Klimaschutz und die dritten gegen das Fortschrittsnarrativ und müssen deshalb entfernt, gerodet und zensiert werden. Dabei bleibt es allerdings nicht. Mit dem physischen Verschwinden der Venus, des Märchenwaldes oder verschiedener originaler Buch- und Filmpassagen geht auch jener Ausdruck des traditionellen Guten dahin, der ihrer Schönheit ursprünglich innewohnte. Gemeint ist zum einen die kulturelle Freiheit, die durch die ästhetische Harmonie der Venus inspiriert wird, zum anderen das Gemeinwohl, das die erhabene Natur des Waldes fordert und schließlich zum dritten die intellektuelle Vielfalt, die durch die Gedankenfreiheit genährt wird. An die Stelle dieses ganzheitlichen, traditionellen Guten tritt ein zweckorientiertes, utilitaristisches Verständnis vom Guten, das auf die Maximierung des kurzfristigen Nutzens fokussiert ist. In unseren Beispielen sind es die momentan erzielte soziale Gerechtigkeit, die Förderung der Energiewende sowie die Herstellung moralischer Konformität. Damit offenbart das utilitaristische Gute, dass ihm jede metaphysische Tiefe fehlt. Stattdessen ist es von grundsätzlich materialistischer Natur. Und genau hier liegt der Grund dafür, warum jeder Materialismus mitsamt seinen Narrativen nicht konsistent ist. Insbesondere dann, wenn er sich, wie aktuell, als Mixtur aus augenblicksorientierten Hedonismus und infantilen Annahmen präsentiert. Dementsprechend können wir das zwischenzeitliche Scheitern der Woken-Regenbogen-Narrative konstatieren. So hat die Identitäts- und Migrationspolitik zur fortschreitenden und sich vertiefenden Fragmentierung der Gesellschaft geführt. Währenddessen erschüttert die sogenannte Energiewende die deutsche Wirtschaft sowie das europäische Stromnetz in ihren Grundfesten und die Klimapolitik ruft die Einwohner des einstigen Industriestandortes Deutschland dazu auf, ihren Energiebedarf im Stil eines Drittweltlandes an die Wetterbedingungen anzupassen. Aufgeben werden die Apologeten der Regenbogen- und Breitflaggen trotz dieses offensichtlichen Scheiterns ihrer Narrative selbstverständlich nicht. Schließlich wäre dies gleichbedeutend mit dem Eingeständnis einer Lebenslüge. Stattdessen setzen sie offensichtlich auf Eskalation. Exemplarisch dafür stehen die Strafandrohungen des Selbstbestimmungsgesetzes, die vermehrten Hausdurchsuchungen bei harmlosen Bürgern sowie der Versuch, die größte deutsche Oppositionspartei zu verbieten. Letztendlich aber werden diese Repressionsmaßnahmen nicht viel bringen. Früher oder später wird der Wokismus und mit ihm die Regenbogen- und Pride-Fahnen auf dem Misthaufen der Geschichte landen. Den Grund dafür formuliert die Philosophin Ayn Rand, Zitat, man kann die Realität ignorieren, aber man kann nicht die Konsequenzen der ignorierten Realität ignorieren. Zitat Ende. An diesem Punkt scheint sich der zeitgenössische Woke-Schattenstaat derzeit zu befinden. Darauf deutet zumindest die forcierte gesellschaftliche Ablehnung hin, auf die die Pride-Flaggen derzeit stoßen. Ob es wirklich so ist, wird die Zukunft zeigen. Bis dahin bleibt die moderne Regenbogenfahne ein Banner des Nihilismus.
In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunkkolleg, hörten Sie den Essay Banner des Nihilismus, der Regenbogen im Wandel der Zeit, vom Publizisten Parviz Amoghli. Auch diese Sendung ist auf unserer Website kontrafunk.radio als Podcast verfügbar.